Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 185 vom 18. März 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da strahlt mich die Laura an. Hallo Laura.
Hallo.
Du hast ja heute ein Photosynthese-Thema ausgesucht. Du vermisst die Sonne, glaube ich, ein bisschen, oder?
Genau, ja, du hast mir eine kleine Auswahl geschickt an Themen und ich fand, eigentlich letzte Woche hat ja noch so schön die Sonne geschienen, das wäre ganz schön passend, jetzt ist ja eher, ja, wieder nicht so schön, von daher können wir das vielleicht gut gebrauchen.
Ja, ist gerade so ein kleiner Knick im Frühling, ich habe auch für dieses Wochenende meine Wanderung abgesagt, weil es auch ziemlich geregnet hat hier, nasskalt und so und da brauchtest du das. Laura, es gab ein legendäres Trio an Themen, was ich vorbereitet hatte über die Weihnachtszeit. Lea, unsere Podcast-Kollegin, ist in der letzten Woche krank gewesen und hat dieses Thema vorbereitet. Das heißt, ich habe dir jetzt im Vorfeld 4 Themen vorgelegt zur Auswahl. Und du hast dich in diesem Kanon der tollen Themen tatsächlich dafür entschieden. Bevor wir nochmal zur Nachlese kommen und so, Photosynthese, welche Rolle spielt das in deinem Leben? Hast du davon schon mal gehört? Stomata Wars heißt das Thema. Warum? Man muss ja irgendwie eine Entscheidung treffen. Warum nimmt man so ein Thema?
Nee, eigentlich spielt es keine Rolle in meinem Leben tatsächlich, aber ich fand es ganz spannend, weil ich ja Bio-LK hatte und als du mir das Thema gesagt hattest, habe ich mich erstmal tatsächlich auch gefragt, okay, ja klar, Photosynthese mit Pflanzen wachsen auf dem Boden, aber was hat das jetzt mit Boden zu tun? Was wollen wir jetzt hier damit im Boden-Podcast quasi machen? Den Bezug fand ich jetzt ziemlich spannend und ja, ich dachte halt, Photosynthese ist eigentlich etwas, was jeder kennt, jeder weiß und deshalb da nochmal so ein und Umschlag zu machen und jetzt nochmal zu verstehen, warum das überhaupt wichtig ist, finde ich ganz spannend und interessant.
Sehr schön, sehr schön. Und wir danken an der Stelle Lea, die dieses Thema grundständig vorbereitet hat. Ich gebe ihm natürlich meine eigene Note gleich und versuche das sozusagen ein bisschen anders aufzuziehen. Aber sie hat es ersonnen und erdacht. Und dafür an der Stelle vielen Dank. Das heißt, das legendäre Trio an noch vorhandenen Themen, die ich über die Weihnachtszeit ausgearbeitet habe, ist noch da. Was würdest du sagen? Sind schon coole Themen.
Gemacht, ne? Also ich hätte ja auch, also ja. Ich fand es jetzt halt auch, weil Lea hat die Folge vorbereitet, also finde ich es auch gut, wenn wir die präsentieren oder ihr als Dank auch jetzt hier vorbereiten und gestalten. Aber ich hatte ja auch das Ranking zu den anderen, fand es auch sehr spannend. Also ich habe mir mein Thema 2, das, was an zweiter Stelle war, ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen 1 und 2 so richtig, aber ich dachte,
das war.
Die These passt gerade besser als das andere Thema, aha, zeitlich.
An Platz 2 war das Pippi Langstrumpf-Thema, ne? Ja. Okay, es bleibt weiterhin spannend. Wir hoffen natürlich nicht, dass jemand ausfällt, aber ich habe ja auch reguläre Sendungstermine bei uns im Sendungsplan. Und dann schauen wir einfach mal, wann die nächsten dran sind. So. Leute, wir sind hier im Soil Talk gelandet. Das heißt, wir gehen bei verschiedenen wissenschaftlichen Studien auch mal in die Tiefe. Wir nörden hier ein bisschen ab und wir versuchen eben, euch Wissenschaft aus erster Hand zu präsentieren. Da habe ich letzte Woche tatsächlich mich ein bisschen aus der Deckung gewagt und habe gesagt, jetzt will ich es mal wissen und habe eine Studie von Markus Dotterweich besprochen. Ihr wisst, Markus Dotterweich ist derjenige, der hier die Dotterweich-Skala unbewussterweise begründet hat. Die Dotterweich-Skala, die die Illustration von wissenschaftlichen Studien begründet. Und ich habe gesagt, ich nehme jetzt einfach mal eine Studie, informiere ihn vorher darüber, dass ich über diese Studie sprechen möchte. Es ging um die menscheninduzierte Bodenerosion. Und war dann mal gespannt, was er dazu sagt. Weil wir müssen uns ja hier auch immer mal überprüfen, machen wir das angemessen sozusagen, dass auch die Autorinnen und Autoren der jeweiligen Studien sagen, ja, okay, da kann ich mitgehen in der Präsentation. Und ich habe geschwitzt und gezittert und er hat sofort am Veröffentlichungstag die Folge sich angehört, hat sich sehr drüber gefreut. Vielen Dank auch, Markus, für deine tollen Bekundungen in den sozialen Medien, vor allem auf LinkedIn. Das freut mich wirklich sehr. Und er hatte aber trotzdem eine Anmerkung und die möchte ich hier natürlich teilen mit euch. wo er gesagt hat, da kannst du vielleicht noch ein bisschen besser werden. Und das ist eigentlich ein Grammatikding. Ja, manche Begriffe sind einfach nicht sauber. Laura, ich sag dir mal eins aus dem Alltag, zum Beispiel abfotografieren. Ja? Mhm. Ich fotografiere etwas ab. Ist komplett schwachsinnig. Ne? Also ich fotografiere etwas und das damit ist sozusagen dieser Handlung Genüge getan. Ich fertige ein Foto an, aber etwas abfotografieren ist kompletter Schwachsinn. Stimmst du mir ja vielleicht zu, oder?
Ja, wenn du es jetzt so sagst, irgendwie schon, aber es benutzt man ja immer.
Ja, das ist eben Alltagssprache. Und wenn man aber manchmal so drüber nachdenkt, ne, dann ist natürlich Quatsch. Ne? Also es ist doppelt gemoppelt. Etwas abpausen oder vervielfältigen oder so. Wenn man sagt, man fotografiert es, man hat hinterher ein Foto, ist ja eigentlich diese Tätigkeit genug beschrieben. Man meint damit, dass man, keine Ahnung, etwas fotografiert, um es hinterher nochmal parat zu haben, weil man es sich nochmal angucken will oder so. Ne? Das ist, da verwendet man das Verb abfotografieren. Ja? Aber es ist tatsächlich Schwachsinn. Und genauso ist es mit den Begriffen aberodieren oder wegerodieren. Ja? Das ist kompletter Schwachsinn, weil wenn ein... Ja, genau. Ne? Das ist auch doppelt gemoppelt. Wenn ein Boden erodiert, dann ist er hinterher weg. Oder er ist halt abgerutscht oder wie auch immer. Das heißt, ich muss diese Präfixe ab oder weg gar nicht davor setzen. Habe ich offenkundig getan. Dem Markus war es aufgefallen. Er schreibt, ihm rollen sich da immer die Zehennägel hoch. Das kann ich auch gut verstehen. Von daher, Markus, vielen Dank für diesen Hinweis. Und wir nehmen das ja auch immer mit. Ne? Also externes Feedback ist wichtig und bringen das ein. Ich gelobe Besserung. Ja, und wir haben jetzt alle mal ein bisschen über Sprache nachgedacht.
Das mit unserem Deutsch-LK, ne?
Wir hatten beide Deutsch-Leistungskurs, haben wir im Vorfeld besprochen, ja. Das zur Nachlese der letzten Folge. Und Markus sagt auch noch, wenn ihr in seine Studie reinschaut, die ich in der letzten Woche präsentiert habe, dann könnt ihr euch auch die Supplements angucken. Das ist ein wichtiger Hinweis. Er hat ja tatsächlich global über die Menschen induzierte Bodenerosion publiziert, hat dafür 12 Jahre gebraucht, waren über 30 Bibliotheken und Archiven unterwegs dafür. Und diese ganzen Daten, die er gesammelt hat, hat er in den Supplements geordnet, teilweise auch georeferenziert. Also man kann da tatsächlich mit einem GIS zum Beispiel durch die Welt reisen und sich mal anschauen, was er da alles zusammengetragen hat. Auch Primärquellen, historische Darstellungen und so weiter. Texte, die er auch feinsäuberlich übersetzt hat. Also zieht euch da unbedingt nicht nur die mehrere Dutzend Seiten lange Studie rein, sondern natürlich auch die ganzen Supplements. Laura hat sich's gerade aufgeschrieben.
Nee, hat sie. Ich muss die Folge erstmal noch hören.
Ja.
Tatsächlich habe ich noch nicht.
Ja, okay, das steht also auch auf der Liste. Laura, wir steigen jetzt aber ein, würde ich mal sagen, ins Thema der heutigen Folge. Haben schon viel angeteased. Es geht um Photosynthese. Der Titel ist Stomata Wars, angelehnt an eine bekannte Filmreihe. Hast du mal Star Wars geguckt, Laura?
Nein.
Oh Gott. Okay, dann hol dich das nicht so ab. Es geht um Photosynthese, es geht um Stomata. Was hat es eigentlich alles damit auf sich? So, da können wir vielleicht erstmal ganz grundlegend einsteigen für die Leute, die sich jetzt vielleicht unter dem Begriff Stoma beziehungsweise Plural ist Stomata nichts vorstellen können. Was ist denn das eigentlich, Laura? Du hast ein Biologie-Leistungskursbuch auf dem Tisch liegen und hast da schon fleißig nachgeschlagen. Kannst du erklären?
Ich hasse es ja, unvorbereitet zu sein. Das ist jetzt ganz komisch für mich, dass wir wieder mal getauscht haben und ich nicht weiß, worum es geht.
Oh, furchtbar. Aber du so grob.
Ja, furchtbar. Doch, ja. Für manche Leute, die nicht so schlagfertig sind wie du, vielleicht ist das furchtbar. Da hast du recht.
Ja.
Ja. Aber soll ich sagen, was das ist?
Ja.
Ja, also das sind ja, die Stomata nennt man auch Spaltöffnungen, werden sie auch genannt. Und das sind, ja, Spaltöffnungen, wie man sich schon vorstellt, das sind wie so Poren, also Öffnungen in der, an den Blättern, an der Blattunterseite. Also Blätter haben ja auch eine Epidermis, so eine Art, wie so eine Art Hautschicht. Und da sind Öffnungen drin. Das heißt, durch diese Öffnung kann die Pflanze quasi mit der Atmosphäre ja agieren und findet einen Austausch von Gasen statt. Also Pflanzen nehmen ja CO2 auf, zum Beispiel geben Sauerstoff ab. Und das passiert durch diese Stomata, also durch die Spaltöffnung.
Jetzt sagst du hier unvorbereitet, kannst kaum was sagen und so. Hast ja eine Menge schon jetzt dazu gesagt. Also Biologie-Leistungskurs hat geregelt an der Stelle. Genauso ist es ja. Die Spaltöffnung, das sind so abgewandelte Epidermiszellen, die halten einen Spalt vorm und die sich einfach durch Flüssigkeitseinlagerung oder Flüssigkeitsauslagerung so verformen können, dass die halt so einen Spalt öffnen oder schließen. Ja? Das ist ein ganz cooles Prinzip. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wozu braucht das eine Pflanze eigentlich? Also muss ja dann die Spalte ab und zu mal auf und zu machen, scheinbar. Das kann sie, aber wozu braucht sie das? Hast du da noch, funkelt da noch was in dir oder soll ich es gleich erklären?
Nein, also du hast es ja gerade schon gesagt, sind ja Schließzellen, die ja auf den Wasserdruck auch quasi oder Wasser reagieren. Das heißt, um den Wasserhaushalt der Pflanze zu regulieren ein bisschen, entweder Wasser abzugeben, also zu verdunsten oder aufzunehmen.
Ja, richtig. Und man kann sich, also vollkommen richtig, ne? Also sie reguliert damit quasi ihren eigenen Wasserverbrauch, den sie aus dem Boden zieht, ne? Weil was jetzt das Bodenwasser angeht, kann man sich vorstellen, okay, das befindet sich irgendwie in der Bodenmatrix, wird durch die Wurzeln zusammen mit Nährstoffen und allem Möglichen von der Pflanze aufgenommen und wird dann durch die Pflanze durchgezogen, ne? Durch die Leitbündel und letztlich am Blatt durch diese Stomata entweicht dann auch wieder Wasserdampf in die Atmosphäre. Also haben wir eigentlich durch die Pflanze durch eine Schnittstelle zwischen dem Bodenwasser auf der einen Seite und der Atmosphäre auf der anderen Seite. Ja, das ist
nur halt mit dem Zwischenweg Pflanze.
Richtig, genau, ne? Durch die,
was quasi dann wie so eine Art Kanalsystem genutzt wird.
Ja,
sozusagen.
Ganz genau. Und es gibt ja auch krasse akustische Experimente, wo man sind ja dann Biophone, also Mikrofone, die auf biologische Aktivität ausgelegt sind, an Bäumen befestigen kann. Und man kann in Trockenphasen tatsächlich hören, wenn innerhalb des Baumes in dem Leitgewebe so ein Wasserfaden abreißt. Ja? Das ist ja eine durchgehende
Wasser. Wie hört sich das an?
Das macht dann so plopp. Also plopp, ne? Plopp. Das sind ja auch enorme.
Wie so ein Tropfen, der dann fällt, oder was?
Ne, das hat so ein Ploppen, so ein Knallen, so. Das, ich schreibe mir das mal auf. Ich suche das nochmal raus, also einmal für dich, Laura. Das
hätten wir jetzt hier gut reinbringen können.
Ja. Ich such's euch nochmal raus und pack's euch nochmal in die Shownotes. Aber das ist tatsächlich was man messen kann akustisch und was man auch hören kann, ja? Also wenn Bäume speziell oder andere Gefäßpflanzen eben unter Trockenstress leiden, kann das so weit führen, dass die Bodenmatrix auf der einen Seite sozusagen an diesem Wasserfaden zieht, der in der Pflanze sich befindet, ja. Und auf der anderen Seite zieht die Atmosphäre, weil das Wasser will ja verdünsten, ne, und will ja quasi auch in die Atmosphäre gelangen, an diesem Wasserfaden, so kann man sich's vorstellen, und dann irgendwann reißt er, und das kann man akustisch tatsächlich hören. Das ist mega. Das
ist dann quasi eine Unterbrechung des Wasserflusses dann?
Ja, genau. Der ist dann kaputt und der muss dann von Grund auf wieder hergestellt werden. Und okay, da kann ich jetzt nicht aus den Vollen schöpfen, weil ich keine Biologie inhaliert habe. Aber ich weiß nicht, was dann im Leitbündel tatsächlich passieren muss, also in diesen Leitgefäßen, damit der Wasserfaden wieder aufrechterhalten wird oder ob dann tatsächlich das komplette Leitbündel kaputt ist. Ja, weil das ist ein enormer energetischer Aufwand, wenn wir mal an Bäume denken, die ein paar Meter hoch sind, dieses Wasser tatsächlich bis in die Blattspitzen zu transportieren. Mhm. Ja, das ist enorm. Du kommst mit konventionellen Pumpen, kannst du ja das Wasser auch nur über bestimmte Höhen transportieren, weil dann irgendwann der Luftdruck zu groß wird, ja, und die Wassersäule zu schwer. Das schafft dann irgendwann eine Pumpe nicht mehr. Der Baum kriegt das hin, ja. Über unterschiedliche Mechanismen. Und das ist wirklich abgefahren, wenn wir uns das.
Aber fließt das Wasser da aufgrund von Druckunterschieden auch zwischen Boden, Pflanze, Atmosphäre oder wirklich durch diese Mechanismen, dass so ist, dass der Baum quasi oder diese Leitzellen so wirken wie so eine Pumpe, die das Wasser wirklich immer so pumpen und ziehen und ziehen?
Sowohl als auch. Also es gibt diese Potentialdifferenz, ja, zwischen Bodenmatrix und Atmosphäre. Aber die Pflanzen haben selbst auch durch ihren Aufbau im Leitgewebe und so auch Mechanismen entwickelt, um diesen enormen Energieaufwand tatsächlich hinzubekommen. Ja. Und das ist auch in der evolutionären Entwicklung der Pflanzen, ja, als die ersten Algen so aus dem Wasser mal gekrochen sind, aus der Ursuppe raus, da hatten die noch kein Leitgewebe. Ne? Also die Entwicklung der Gefäßpflanzen hat dann erst später eingesetzt und hat es ermöglicht, dass die Vegetation auch wirklich so hoch wachsen kann, wie sie heute existiert. Ja. Also wirklich abgefahren, ein abgefahrenes Thema. Und wir haben jetzt über Stomata gesprochen und über ihre Regulationswirkung. Und das ist eben genau der Grund, warum es diese Stomata bei Gefäßpflanzen auch gibt. Ja. Also wenn es trocken wird und auf der einen Seite eben die Bodenmatrix an diesem Wasserfaden zieht und auf der anderen Seite aber auch die Atmosphäre an diesem Wasserfaden zieht, dann sagt die Pflanze, okay, bevor ich jetzt diesen Abriss des Wasserfadens in mir drin riskiere und daran vielleicht zugrunde gehe, mache ich die Spaltöffnung zu und verhindere, dass sozusagen dieser Wasserfluss weitergeht. Ja? Dann zieht die Bodenmatrix partiell erstmal nicht mehr an diesem Wasserfaden und ich kann hoffentlich auf das nächste Regenereignis warten, um wieder in einen günstigeren Zustand zu kommen. Ja, das ist ein Beispiel dafür. Ja, also einmal die Spaltöffnung zur Regulierung. Und jetzt kann man sich ja noch fragen, okay, warum zieht denn eigentlich die Atmosphäre an diesem Wasserfaden? Und das ist das Konzept Dampfdruckdefizit. Das können wir bei der Gelegenheit auch nochmal kurz erklären. Laura guckt fragend, ich erkläre es dir mal gleich. Ja. Der Dampfdruck ist das Bestreben einer Flüssigkeit in die Gasphase überzugehen. Ja. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und da kann man sich vorstellen, das hängt natürlich einmal von der Temperatur der Flüssigkeit ab. Also je wärmer die Flüssigkeit ist, umso höher ist ihr Bestreben, aufgrund der Thermodynamik in die Gasphase überzugehen. Das kann aber auch tatsächlich mit der Eigenschaft der Gasphase zusammenhängen. Aber für uns vereinfacht reicht es eigentlich zu sagen, dass in Trockengebieten tendenziell möglicherweise die Temperatur auch höher ist. Das heißt, die Flüssigkeiten in solchen Trockengebieten auf unserer Erde haben höheres Bestreben, in die Gasphase überzugehen. Ja, also so können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ne? Ja, so, das erstmal zum ersten Grundlagenblock, Laura. Warum es Spaltöffnungen gibt, warum diese Folge Stomata Wars heißt und was das mit der Schnittstelle Bodenatmosphäre zu tun hat. Bist du hiermit erstmal zufrieden?
Ja, das hat schon sehr geholfen, ja.
Okay, das war anstrengend. Ich hoffe, ich krieg nicht zu viele Zuschriften aus der Biologieszene. Wenn ja, dann seid bitte gnädig mit mir. Ich hatte keinen Biologie-Leistungskurs wie Laura zum Beispiel. So, das ist das eine, was wir verstehen müssen für diese Folge. Und das andere, jetzt reinigt mal eure Gedanken kurz von der Biologie, ist eben die Frage, wie man in Trockengebieten oder in Feuchtgebieten oder allgemein in Gebieten an diesen tollen Schnittstellen Bodenatmosphäre eigentlich Stoffflüsse messen kann. Wie geht das? Ja, so. Oder denkt man vielleicht manchmal an so Kammerversuche, also irgendwelche Messkammern, so Zylinder, die man in den Boden eintreibt. Laura denkt an ihre Bodensäulen, die vielleicht auch da eine Rolle spielen könnten und so, ne? Aber es gibt auch andere Messeinrichtungen und ich spreche hier vom Eddy-Kovarianz bzw. Eddy-Flux-Tower, zu Deutsch Turm. Laura, Frage an dich. Hast du schon mal davon gehört, damit ihr arbeitet? Was ist dein Bezug zum Eddy-Flux oder Eddy-Kovarianz-Tower?
Ja, gehört habe ich davon schon, beziehungsweise von der Eddy-Kovarianz. Da geht es ja auch um die Verdunstung vor allem oder Verdunstung zu ermitteln, zu bestimmen. Den Tower an sich, du hast mich auch gefragt, ob wir hier so einen haben im Vorgespräch. Und das ist nämlich, glaube ich, sowas, was uns gar nicht mehr im Alltag auffällt. Ich kann es dir nicht sagen, ob hier einer steht. Wahrscheinlich steht hier irgendwo einer. So, aber es fällt uns ja gar nicht mehr auf.
Ja, genau. Also ein guter einführender Überblick. Und hundertprozentig steht irgendwo um Oldenburg auch so ein Tower. Die waren mal ganz selten, bis vor 10, 15 Jahren oder so. Und mittlerweile sind die aber echt im Kommen. Und eigentlich jede Universität, die irgendwas mit Geoökologie oder so zu tun hat, die hat so ein Ding. Was ist das jetzt? Es ist ein Turm, wenn man sich's anguckt, weiß ich nicht, ob das ein treffender Begriff ist. Es ist vielleicht wie so ein Gestell, kann man sagen, wie so ein Gerüst. Sieht ja, ein
Gerüst
es,
hätte ich auch eher beschrieben.
Ja, wo halt verschiedene Messeinrichtungen dranhängen, ja. Das ist eigentlich das. Oben meistens so ein Rädchen, was sich dreht. Und dann ist da auch eine Antenne. Und dann so komische Gabeln, die ineinander greifen. Ganz viele Messgeräte. So ein Ediflux Covarianz-Tau ist kein einheitliches System, sondern das kann eben bestückt werden mit verschiedenen Messgeräten in fast beliebiger Kombination. Was aber allen Eddy-Covarianz-Towers eigen ist, ist, dass sie eben genau diesen atmosphärischen Austausch oder diesen Gasaustausch zwischen dem System Boden und der Atmosphäre messen können. Und zwar über große Zeiträume auch. Ja, also die stehen in der Landschaft rum, die haben einen internen Speicher und die zeichnen eigentlich auf. Und um zu verstehen, was es mit der Kovarianz auf sich hat, habe ich jetzt mal ein Gedankenexperiment mitgebracht. Und zwar das Zollkast-Team. Ja, das könnt ihr euch ja alle vorstellen. Wir sind 8 Leute. Und wir setzen uns jetzt alle in einen Kreis, draußen schön im Wald, ja, sitzen wir schön kreisförmig, jeder im gleichen Abstand zur anderen Person und unterhalten uns. Ne? Das ganze Zollkast-Team, ich habe natürlich den größten Redeanteil, weil ich quatsche wie so ein Wasserfall. Aber wir unterhalten uns im Gespräch. Und auf einmal fängt's an zu stinken. Wir nehmen einen Geruch wahr, ja. Und unterbrechen dann das Gespräch und sagen, hier hat aber jemand gerade, das geht ja überhaupt nicht. Das ist aber also sowas Unanständiges. Das passiert dann im Team, ja. Und dann gibt's die üblichen Sprüche. Wer es als Erster hat gerochen, dem ist es entkrochen und so, ne. So, und dann lachen wir uns kaputt oder auch nicht. So, das ist die eine Sache. Und es wird natürlich die Person von uns, die das ausgelöst hat, diesen Geruch, die wird sich natürlich nicht freiwillig melden. Ja, und so bleibt es ein Mysterium. Es wird gegenseitig Misstrauen geben. Wer ist es gewesen? Wer war es nicht? Und so. Und wir gehen dann auseinander. Und wir werden es nie klären können. Ne? Wenn wir keine Eddy-Flux-Messeinrichtung haben, wenn wir eine hätten und die würde zum Beispiel in der Mitte dieses Kreises stehen, ja, dann könnte dieser Eddyflux Covarianz Tower eben einmal den Gestank messen und aber gleichzeitig auch die Windrichtung. Ja? Und dann könnte man, wenn sie in der Mitte dieses Kreises steht, eben ja ziemlich eindeutig sagen, aus welcher Richtung das geweht hat. Und dann würde man sagen, oh ja, eindeutig, der Christoph war's. Ja? Der Christoph ist es gewesen. Christoph, entschuldige dich bitte, wir haben jetzt eindeutige Indizien. Was hat das jetzt mit Covarianz zu tun? Also es gibt eben einmal der Begriff Varianz, ne? Es gibt eben bestimmte Umweltparameter, das ist zum Beispiel der Gehalt von bestimmten Spurengasen in der Atmosphäre, zum Beispiel so Stinketeilchen, die dann in die Atmosphäre entlassen werden, ne? Und es gibt aber auch die Windrichtung, ja? Und die variieren zeitlich und räumlich, ne? Das ist dieser Suffix Varianz. Und Co, der Präfix, bedeutet eigentlich nur, dass die nebeneinander auftreten. Ja, also wir haben gleichzeitig nebeneinander auftreten eine bestimmte Windrichtung und vielleicht auch Windstärke und eben auch einen atmosphärischen Gehalt von Stinketeilchen. Und wenn ich die Variablen einzeln betrachte, habe ich da möglicherweise weniger Informationsgehalt. Wenn ich aber wissen will, wer hat denn eigentlich die Stinketeilchen freigesetzt und ich betrachte die Kovarianz dieser beiden Größen, dann kann ich daraus eine logische Schlussfolgerung ziehen, kann sagen, wer aus diesem Kreis hat eigentlich die Stinketeilchen in die Welt entlassen. Ja, das macht so ein Bild, Laura. Laura hat sich kaputt gelacht, die ist auch gerade ein bisschen rot angelaufen.
Ja, aber ich wusste gar nicht, worauf du hinaus willst die ganze Zeit. Ich habe gerade noch den Schwenker dann.
Ja, einfach
die,
mal.
Die Pointe der Geschichte.
Ja, genau. Stinketeilchen.
Außerdem, weil du sowas noch nie gemacht hast. Ich war gerade einfach so ein bisschen...
Ich habe noch nie vom Pupsen geredet. Im
Podcast. Nee, ja, das schon. Aber ich glaube, in echt würden wir hoffentlich wahrscheinlich eh anders reagieren. Aber ja, für das Gedankenexperiment war das ganz hilfreich.
Genau, ist nur ein Gedankenexperiment. Aber vom Prinzip ist es das, was ein Eddyflux Covarianz Tower macht eigentlich. Ja, der misst verschiedene Messgrößen. Also zum Beispiel hat das ein Anemometer, wo man eben Aussagen treffen kann über die Windrichtung, Es wird die Luftfeuchtigkeit gemessen. Es werden eben verschiedene Spurengase gemessen, also vor allem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf. Ja. Und das kann man auch kombinieren zum Beispiel mit Strahlungsparametern. Also es ist ja auch die Frage, wie viel energiereiche Strahlung wird eigentlich von der Bodenoberfläche reflektiert, ja, in welchem Zeitraum. Natürlich in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. Also man kann auch die eingehende Strahlung messen und daraus dann Strahlungsbilanzen erstellen. Temperatur ja sowieso dabei. Man kann das mit Niederschlagsmessungen koppeln und so weiter. Ne? Also die große Stärke eines solchen Eddy-Kovarianz-Towers ist eben die zeitlich langfristige Messung verschiedener Messgrößen nebeneinander. Ne? Und die dann miteinander zu korrelieren, zu kombinieren, zu ja, koangulieren, wie auch immer man es nennen möchte. Das macht so ein Eddy-Tower. Und jetzt, Laura, erzähle ich dir eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Also nicht, dass ich Stinketeilchen freigesetzt habe, das wissen wir jetzt, sondern dass ich tatsächlich auch mal mit so einem Eddy-Tower im Rahmen des Studiums gearbeitet habe. Das ist manchmal so, kriegst du Projektarbeiten und musst dir da was aussuchen. Und da habe ich mich bewusst für so einen Eddy-Tower entschieden, weil an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wo ich studierte, da steht auch so ein Tower rum. Und die hatten den einige Jahre im Betrieb. Und jetzt ist es aber so, dass man diese Daten natürlich qualitativ überprüfen muss. Also ist das plausibel, was da gemessen wurde? Und da haben wir ein Skript geschrieben, was ein sogenanntes Quality Flagging gemacht hat. Also was die Daten anhand logischer Parameter überprüft hat. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, du hast da ein Thermometer verbaut und das hat halt einen bestimmten Messbereich. Ja. Das gibt also logischerweise nur Werte oder ist geeicht sozusagen auf einen bestimmten Messbereich. Und wenn jetzt Temperaturen vorliegen, die außerhalb dieses Messbereichs liegen, dann sind die tendenziell nicht verwertbar und müssen dann gefleckt werden. Das kriegt ihr dann zum Beispiel die Ziffer minus 999 im Datensatz. Ja, sowas haben wir da gemacht und haben da so ein Skript geschrieben. Und in die Shownotes habe ich euch jetzt mal geballert, tatsächlich diesen Zugang zum In-Situ-Datenportal der Martin-Luther-Universität. Da könnt ihr also euch heute noch die Eddy-Flux-Daten permanent runterladen. Die werden fortlaufend aktualisiert. Könnt die für eure Arbeiten nutzen und könnt auch mein Quality Flagging genießen, weil da nämlich schon alle Daten markiert sind, die vielleicht nicht so sauber gemessen wurden. Ist das nicht toll, Laura, wenn man was für die Welt schafft? Mhm. Guckt da so. Ja, genau, da habe ich einen Zugang zu diesem Eddy Flux Tower und habe damit also auch schon gearbeitet. So. Wozu brauchen wir das jetzt? Und da komme ich eigentlich zur Studie der Woche, die ich mitgebracht habe, beziehungsweise die Lea ausgesucht hat und die ich an der Stelle mit dem Grundlagenwissen, was wir gerade gemeinsam erarbeitet haben, mal vorstellen möchte. Die Studie trägt den Titel When and Where Soil Dryness Matters to Ecosystem Photosynthesis. Wurde veröffentlicht am 7. Juli 2025 und zwar in Nature Plants. Also ziemlich hoch aufgehangen. Und bitte verzeiht mir, wenn ich die Namen der Autorinnen und Autoren nicht vollends vorlese. Der Erstautor ist aber Yanglong Liu. Also es ist ein chinesisches Kompendium und ist nicht nur hoch aufgehangen, sondern die haben auch wirklich eine ganze Menge unter anderem mit Eddy-Flux-Daten gemacht. Ja, jetzt wird auch deutlich, warum ich diese Messeinrichtung erklärt habe. Weil es ist ja nicht nur die Stärke der Messeinrichtung Eddy-Flux an sich, sondern was natürlich noch cooler ist, wenn du verschiedene solcher Tower überall auf der Welt verteilt stehen hast und wenn es dann ein Verbund, Netzwerk gibt oder so, wo alle diese Daten permanent eingespeist werden können und für Forschende zur Verfügung stehen. Ja? Und eines solchen Netzwerks haben sie sich bedient. Das ist das Fluxnet. Damals hieß es noch Fluxnet 2015. Mittlerweile einfach nur Fluxnet. Habe ich auch in den Shownotes mal verlinkt. Da könnt ihr euch durchklicken und könnt dann mal gucken, hier auch about regional networks und so. Ihr könnt mal schauen, wo überall die Fluxnet-Stationen auf der Welt angesiedelt sind. Da sieht man schon, die sind richtig cool verteilt, ja. Sind auf allen Kontinenten in unterschiedlichen Klimaten angesiedelt tatsächlich. Und dieses Dataset ist frei verfügbar. Also vor allem das Fluxnet 2015, das kann einfach runtergeladen werden, ja. Aber das sind auch, wenn ich das richtig gesehen habe, Live-Daten, die permanent aktualisiert werden und mit denen man zum Beispiel sicherlich toll eine Bachelorarbeit gestalten könnte. Ja, das ist ja das Schöne. Du hast einen Überfluss an Daten und kannst dann damit arbeiten, wie es dir beliebt. Ja, und wenn, keine Ahnung, wenn jemand von euch mal eine Bachelorarbeit schreiben will oder vielleicht auch eine Masterarbeit, geht zu einem Prof, der vielleicht nicht so Lust hat, euch zu betreuen, dann schlagt er einfach mal vor, ach, hier gibt's hier Open Dataset, da suche ich mir mal was raus und korreliere ein bisschen, schreibt da was Schönes zusammen. Das geht immer, Leute. Also macht euch da keinen Stress, glaube ich, ja. Ja, das ist das Fluxnet 2015 Dataset. Und diese Daten haben sie als Grundlage genommen für ihre Bewertung. Ja, eigentlich welcher Umweltfaktor in Trockenökosystemen der limitierend ist? Das ist eigentlich die Kernforschungsfrage. Und sie haben das auch noch kombiniert mit Fernerkundungsdaten, das aber nur der Vollständigkeit halber, weil man natürlich die Produktivität eines Ökosystems abschätzt darüber, über die Frage, wie ist denn eigentlich der Chlorophyllgehalt, ja, also wie grün sind die Pflanzen letztlich? Darüber kann man Aussagen treffen über die, das ist dann die Brutto-Primärproduktion des Ökosystems. Also die Frage, wie viel Biomasse produzieren die Pflanzen eigentlich erstmal instant. Ja, und da haben wir wieder den Zusammenhang zur Photosynthese. Photosynthese ist eben der biologische Prozess, der aus der Sonnenenergie in Kombination tatsächlich mit Wasser, CO2, dann Biomasse generiert erstmal Traubenzucker und aus diesem Traubenzucker dann möglicherweise weitere Metabolite. So, bis hierhin erstmal verständlich, Laura?
Ja, soweit ist das verständlich, okay, für mich.
Alles klar. Ich habe immer die Befürchtung, dass ich irgendwie ja, zu schnell vorpresche, aber dann ist das ja schon mal gut, dass die wesentlichen Zusammenhänge gut verständlich sind, ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist denn das eigentlich relevant? Also wozu muss ich denn wissen, welcher Umweltfaktor in Trockengebieten jetzt die Photosynthese am meisten beeinflusst oder die?
Wenn du von Umweltfaktoren sprichst, was für Umweltfaktoren meinst du jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich sonst galant weggeredet hätte. Also die wesentlichen Umweltfaktoren sind alle abiotisch. Und zwar, das ist die Atmosphärentemperatur. Das ist die Bodenfeuchte, das ist dieses Dampfdruckdefizit, von dem ich gesprochen hatte, also die Frage, wie stark zieht die Atmosphäre letztlich an dieser coolen Wassersäule innerhalb der Pflanze. Und das sind auch Strahlungsparameter, die ich zum Beispiel auch mit Eddyflux messen kann. Das ist eben die kurzwellige Strahlung, die auf die oder die von der Bodenatmosphäre reflektiert wird. Ja? Also das ist gerade die Strahlung, die eben lokal auch die Atmosphäre in der Lage ist, aufzuheizen. Das sind die vier Umweltfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Und jetzt Frage an dich, warum muss ich denn das eigentlich untersuchen? Hast du da eine Idee? Wozu muss ich das wissen, welcher dieser Faktoren eigentlich in meinem Ökosystem am meisten limitierend ist? Hast du da eine Idee?
Naja, erstmal wahrscheinlich Klimaabschätzung könnte man natürlich erstmal machen, weil wenn wir jetzt die Verdunstung bestimmen können, hat das ja auch auf unseren Wasserkreislauf Auswirkungen. Also das heißt Niederschlag, Trockenphasen, Dürrenphasen, dann aber auch vielleicht für die Prävention. Das heißt, um halt auch zu ermitteln, wie die Bodenfeuchte sich verhält oder wie man vielleicht in Gebieten, die wasserlimitiert sind oder so, ein bisschen trotzdem besser Pflanzen erhalten kann.
Ja, richtig, ne? Und das auch im Kontext des Klimawandels. Ist ja immer Thema bei uns, ja. Also terrestrische Ökosysteme binden einfach einen hohen Anteil von fossil erzeugten CO2 in der Atmosphäre. In der Studie steht so etwa ein Drittel. Das heißt, die sind potente Speicher für atmosphärischen Kohlenstoff, ne? Über die Photosynthese. Und da ist es wichtig, im Kontext des Klimawandels einfach zu wissen, welcher dieser Umweltfaktoren ist eigentlich der limitierende. Ja, wenn ich was machen will in diesen Ökosystemen, dann müsste ich ja tendenziell an diesen Faktoren. Ja. Und auch im Kontext von Landwirtschaft spielt das natürlich eine Rolle, weil wir in allen möglichen Ökosystemen der Welt, das war wieder Thema letzte Woche bei Markus Dotterweich, ja, betreibt der Mensch Landwirtschaft. Ne? Das heißt, wenn ich auch in Agrarökosystemen weiß, welcher dieser Umweltfaktoren die Photosynthese am meisten limitiert, dann kann ich auch in Trockengebieten hier gezielt nachsteuern. Also das ist nun mal so zwei, drei wesentliche Grundlagen, warum das eigentlich wichtig ist, darüber zu sprechen. Und jetzt würde ich dir mal erklären, Laura, warum das bisher methodisch eben schwierig war. Das ist eben genau dieser Begriff Kovarianz. Ne? Also gerade die beiden Faktoren des Dampfdruckdefizits und der Bodenfeuchte, die korrelieren heftig miteinander. Ne? Und das kann man sich ja auch vorstellen. Natürlich, wenn die Atmosphäre oder wenn die Atmosphäre einen hohen Dampfzug hat, habe ich immer erklärt. Also die Atmosphäre zieht sozusagen an der Wasserphase und will das Wasser haben und will das in die Gasphase überführen. Ja? Die Temperatur ist hoch. Dann ist das natürlich eng gekoppelt auch mit der Bodenfeuchte, ne? Weil wir dann auch Verdunstung aus dem Boden heraus haben. Und die Bodenfeuchte bei einem hohen Dampfdruckdefizit entsprechend auch schnell reduziert wird. Das sind also diese klassischen Kovarianzen, die ich habe. Und da ist in der Literatur oft umstritten. Naja, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Ja, so was bedingt sich denn? Oder kann ich grundsätzlich sagen, dass ich die einfach alle in einen Topf schmeiße und sage, das sind also Umweltfaktoren, die grundsätzlich zusammen immer die Photosyntheseleistung reduzieren, ne? Das ist bisher umstritten. Und deswegen sind eben diese langfristigen Messungen mit Ediflux zum Beispiel plus Fernerkundungsdaten so wertvoll. Und die haben sie sich rangenommen und haben sie eben in Machine Learning, KI, AI, also Artificial Intelligence, ne? Artificial. Scheiße. So, die Outtake-Folge, Christoph, Zukunfts-Christoph, du musst Haufen schmeißen, ne? Sie haben es jedenfalls in so KI-Modelle reingeschmissen und haben alles Mögliche miteinander korreliert. Und das lässt sich tatsächlich mit solchen Flux-Tower-Daten dann sehr, sehr gut machen. Weil die über einen langen Zeitraum auflösen, weil die auch in kleinen Zeiträumen tatsächlich sehr hochauflösend sind und weil die eben in der Lage sind, diese Gasströme tatsächlich zu messen, ja, und auch die Frage zu beantworten, ja, absorbiert denn die Pflanze jetzt in einem bestimmten Zeitraum gerade viel Kohlenstoffdioxid? Wie ist es mit dem Wasserdampf, der von der Pflanze ausgehend produziert wird und so weiter? Ja, und das ist eben, da eignen sich einfach diese Messeinrichtungen ganz besonders stark. Und die Antwort auf die Frage, welcher Umweltfaktor eigentlich am meisten die Photosynthese in Trockengebieten reduziert, ist aus ihrer Sicht ganz klar. Und das ist eindeutig die Bodenfeuchte. Ja? Und das ist eigentlich das, was man, weiß ich, würdest du das als intuitiv bezeichnen oder kontraintuitiv?
Also ich finde es jetzt nicht gerade so auf den ersten Blick plausibel. Hätte ich jetzt nicht, was heißt nicht mitgerechnet, aber es ergibt schon Sinn, aber es macht trotzdem, wäre es nicht das Erste, was mir ganz offensichtlich aufgefallen wäre.
Ja. Ja.
Wo ich ganz offensichtlich dran gedacht hätte.
Ja, richtig, richtig. Also in Trockengebieten kann man eben ganz klar auf Grundlage dieser Eingangsdaten belegen, dass in Trockengebieten eben nicht diese plumpe Kopplung zwischen Dampfdruckdefizit und Bodenfeuchte entscheidend ist, sondern tatsächlich die Bodenfeuchte ist limitierend. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, kann ja auch Ökosysteme geben, wo aus dem Untergrund noch genug Wassernachlieferung vorhanden wäre, ne, also wo die Bodenfeuchte nicht 1:1 gekoppelt ist an dieses Dampfdruckdefizit, weil einfach genug Nachlieferung besteht. Oder in bewirtschafteten Ökosystemen kann ich das ja zum Beispiel auch durch gezielte Bewässerung auch steuern. Ne. Dann habe ich zwar ein Dampfdruckdefizit in der Atmosphäre, aber hätte dann trotzdem noch eine angemessene Bodenfeuchte. Und diese Entkopplung kann man eben mit diesen Daten ganz klar machen. Ja? Und das ist eigentlich das, was die Studie mitbringt. In der Vergangenheit hat man gesagt, okay, Dampfdruckdefizit und Bodenfeuchte, das hängt immer klumpenmäßig zusammen. Ja? Die sind nicht voneinander zu trennen. Können Sie machen. Und was hier sehr eingängig ist, ist eben auf Seite 2 dieser Studie zu sehen. Wenn ihr sie vor euch habt, sie ist leider nicht Open Access, aber wenn ihr sie haben wollt, dann solltet ihr auch auf gar keinen Fall auf Sci-Hub oder so zugreifen. weil da die Studien frei verfügbar sind und das ist natürlich illegal. Also auf gar keinen Fall auf Sci-Hub gehen oder uns anschreiben, dass wir die euch übermitteln, dürfen wir nicht. Wir haben die gekauft. Auf Seite 2 dieser Studie differenzieren sie eben ganz klar zwischen Ökosystemen.
Aber wenn ihr jetzt Studenten seid, dann geht das ja meistens übers Uni-Netzwerk. Ne?
Übers Uni-Netzwerk könnt ihr das vollkommen legitim alles beziehen, ja. Aber wenn ihr das nicht legitim beziehen könnt, dann auf gar keinen Fall über Sci-Hub gehen. Das geht gar nicht. Genau. Und sie differenzieren hier eben zwischen zwei verschiedenen Arten von Ökosystemen, die für ihre Betrachtung relevant sind. Es gibt Ökosysteme, die sind wasserlimitierend. Da hatte ich schon gesagt, okay, da ist eindeutig die Bodenfeuchte der limitierende Faktor, der alles andere reguliert. Und es gibt eben auch Ökosysteme, die energielimitierend sind. Da sind alle Faktoren mehr oder weniger gleichrangig. Ja? Energielimitierte Ökosysteme, das sind, ja, keine Ahnung, zum Beispiel tropische Regenwälder, ja, wo du dann einen Faktor hast, zum Beispiel die, es gibt ja in Regenwäldern gibt es ja nun mal verschiedene Schichten dieses Waldes, ne, und wo du dann zum Beispiel in der Krautschicht, in der untersten Schicht ganz wenig Sonneneinstrahlung hast, ja, weil da einfach die Beschattung so hoch ist, ne, das wäre so ein typisches Energielimit, ne. Und da sind diese Faktoren wirklich gleichrangig einander beigeordnet. In Trockenökosystemen ist aber eindeutig die Bodenfeuchte der Umweltfaktor, der die Photosynthese am meisten reduziert. Ja, das ist die Erkenntnis, Laura. Und jetzt kommst du. Was nehmen wir daraus mit? Was kann uns das bringen, uns als Menschheit? Hilft uns das weiter oder war es eigentlich nur Zeit- und Geldverschwendung, wie Friedrich Merz sagen sollte, weil Forschung muss ja auch Ergebnisse bringen, die die Wirtschaft voranbringen?
Also ich versuche nochmal einmal zusammenzufassen, was du gerade mir erklärt hast. Das heißt, in wasserlimitierten Gebieten, wo der Boden grundsätzlich trockener ist, wo es nicht so viel regnet, wachsen dort trotzdem Pflanzen und diese Pflanzen haben an ihren Blättern ja diese Spaltöffnungen, die aus Schließzellen bestehen und sich sozusagen schließen und öffnen können, um den Wasserhaushalt zu regulieren. Und diese Spaltöffnungen sind auch für den Gasaustausch verantwortlich. Das heißt, durch diese Öffnung quasi fließt das CO2, absorbiert, also wird das CO2 aus der Atmosphäre in die Pflanze aufgenommen auf diesem Weg, durch diese Öffnung. Wenn jetzt aber der Boden sehr trocken ist und der Wasserhaushalt in dieser gesamten Pflanze, der Wasserfluss gestört ist, weil sie nicht mehr genug Wasser aus dem Boden nachziehen kann, als eigentlich die Atmosphäre haben möchte, schließt die Pflanze diese Zellen, um somit ihren eigenen, um sich selbst zu schützen, um bei sich das Wasser zu behalten, damit sie weiter überleben kann. Bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, dass die Photosynthese nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, die Pflanze nimmt kein CO2 mehr aus der Atmosphäre auf. Was für uns natürlich im Aspekt des Klimawandels ziemlich schlecht ist, denn wir wollen ja Pflanzen haben, die CO2 aufnehmen. Wir wollen ja das CO2 aus der Atmosphäre rausbekommen und dafür brauchen wir ja die funktionierende Photosynthese.
Richtig.
Und deshalb ist diese Erkenntnis ja ziemlich gut, also eigentlich schlecht, weil wir mit zunehmenden Dürrenperioden und sowas ist das natürlich jetzt erstmal irgendwie für mich ja eine nicht so eine schöne Erkenntnis, aber man kann ja dagegen auch Maßnahmen treffen. Und dass man irgendwie versucht, gezielt, wie du schon hast gesagt hast, mit Beregnung oder so den Boden feucht zu halten. Oder es gibt bestimmt auch verschiedene Pflanzenarten, die man dann besser, die besser mit diesem Trockenstress sozusagen umgehen können und nicht sofort ihre Spaltöffnungen schließen, vielleicht.
Richtig. Und da hast du schon einen wichtigen Kritikpunkt angesprochen, den ich auch gern nochmal aufgreife und wo ich nochmal ein bisschen nachsteuern muss, sozusagen. Also dieser Zusammenhang ist richtig, ne? Spaltöffnungen, wann öffnen sie sich, wann schließen sie sich? Und der ist auch so dokumentiert, ne? Dass zum Beispiel ein Schließen der Spaltöffnung aufgrund von Wassermangel auch die Photosynthesetätigkeit einschränken kann. Jetzt ist aber die Frage, kann man das mit dieser Studie tatsächlich auch so schlussfolgern? Und die klare Antwort ist nein. Weil hier handelt es sich um Fernerkundungsdaten und Eddy-Flux-Daten, die als Grundlage genommen wurden, global, ne? Da kann man diese Studienergebnisse sozusagen nicht auf ein einzelnes Agrarökosystem und schon gar nicht auf eine einzelne Pflanzenart runterbrechen, ja. Also es ist eine wahrscheinliche Erklärung für Zusammenhänge, warum die Photosyntheseleistung in trockenstresslimitierten Ökosystemen nicht so hoch ist, ne? Über den Umweltfaktor der Bodenfeuchtigkeit. Aber das wäre dann nochmal durch ein anderes Studiendesign zu prüfen, mit einem Fokus auf ein bestimmtes Agrarökosystem oder eine Pflanze. Ja, das hast du ja gesagt, es gibt verschiedene Pflanzenarten, die mit Trockenstress dieser Art auch unterschiedlich umgehen. Ja, also das ist eine klare Limitation und die sprechen sie eben auch an. Ja, also was sie gemacht haben, ist Fernerkundungsdaten, die Flugsdaten auszuwerten, das auf die feine Ebene eines einzelnen Ökosystems runterzubrechen, wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Ja? Und eine zweite kritische Einordnung meinerseits wäre auch, was man mit diesen Daten eben nicht machen kann, ist die Frage der Bodentiefe. Und das ist ja für uns auch immer spannend. Ja? Bodenfeuchte, wo messe ich die eigentlich? Messe ich die direkt an der Bodenoberfläche, wo ein guter Austausch zur Atmosphäre stattfindet, wo so Verdunstungseffekte natürlich eine Rolle spielen? Oder betrachte ich möglicherweise auch Waldökosysteme, die auch tief wurzeln können und ja ganz andere Bodenbereiche anzapfen? Ja? Und wo dann die Bodenfeuchteverhältnisse eben auch ganz unterschiedlich sind. Und das können sie hier natürlich nicht liefern. Ja? Sie sind limitiert auf oberflächennahe Bodenbereiche und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass jetzt in Trockengebieten, in Wüsten, Halbwüsten und so weiter, dass da möglicherweise auch kein oberflächennahes Grundwasser ansteht, aber es ist nicht auszuschließen. Ja? Also diese Möglichkeit besteht auch weiterhin. Ja? Und für uns aber einfach auch eine relevante Frage, zu welcher Bodentiefe kann ich mich denn eigentlich vorarbeiten? Das muss man sich immer stellen, die Frage. Meine Messeinrichtung, mein Messsystem, was ich hier verwende, wozu ist es in der Lage? Aber wo sind eben auch die Grenzen? Ja, und die Stärke von Eddy Flux und Fernerkundung ist eben die Oberfläche, die Grenzfläche zwischen zwei Systemen, in dem Fall Boden, Atmosphäre. Wenn ich in die Tiefe gehen will, muss ich mich vielleicht anderer Methoden befleißigen. Da bist du ja mehr Expertin.
Das stimmt.
Ja, also das nur mal, wir müssen ja mal ein bisschen picky sein, müssen diese Limitations aufzeigen. Aber in Summe, wie ich sagen muss, eine schön geschriebene Studie, abbildungstechnisch kriegt sie von mir 0,2 Markus Dotterweich. Also gerade auf Seite 2 ist eine coole Abbildung. Man muss ein bisschen Hirnschmalz investieren, um sie zu verstehen. Also gerade die Zusammenhänge zwischen den Umweltfaktoren. Haben wir ja auch in den Outtakes dieser Folge schon gerätselt, was da das eine oder andere Kürzel bedeuten mag. Und haben es dann rausgefunden. Aber man hätte natürlich auch mehr illustrieren können.
Das ist ganz witzig, muss ich noch kurz anmerken, kannst du auch rausschneiden. Aber jetzt bei meinem zweiten Paper ging es halt sehr viel darum, dass ich Abkürzungen nicht immer wieder, also habe ich zum Beispiel bei den Abbildungen auch Abkürzungen drin und habe sie im Abbildungsunterschrift, habe ich nochmal gesagt, was die Abkürzung ist. Weil ich finde es persönlich total umständlich, dass ich jetzt im Text suchen muss wieder, was bedeutet denn diese Abkürzung?
Ja.
Eigentlich, aber es ist halt nicht gewünscht so.
Ja.
Erläuterst du die einmal im Text, dann brauchst du sie nirgendwo mehr angeben, aber es ist manchmal bei so vielen Kürzeln wie hier schon auch schwierig.
Ja, wir haben gerade beide zusammen gesucht im Text. SW konkret. Und das ist auch eine Abkürzung. Also bei SM, Soil Moisture, das erschließt sich noch einigermaßen. TA ist auch schon schwierig. Atmosphärentemperatur, ne? Hätte man auch Atmospheric Temperature, AT nennen können zum Beispiel, ja. Aber SW ist eben diese Strahlungsparameter. Haben wir beide ewig gebraucht, ja. Ist ein bisschen schwierig. Ich vertrete da die halbradikale Auffassung, dass sowas eigentlich gut lesbar sein sollte und das beißt sich oft mit so der inflationären Verwendung von Abkürzungen. Aber wer bin ich schon? Na, das ist nur meine Ansicht. Ja, da sind wir uns aber einig, ne? Okay. Ich will vielleicht noch eine kleine Zukunftsperspektive aufmachen, die wir auch schon angesprochen haben. Das ist es eben, solche systemischen Untersuchungen, und da sind wir hier auf der großen Skala, ne? Also Fernerkundung und Eddy Flux Tower ist eher eine größere Skala. Gerade wenn ich die Daten kombiniere, koppel und dann systemisch auswerte, sind wichtig. Das sind wichtige Eingangsuntersuchungen, um eben uns die Frage zu beantworten, wie komme ich eigentlich mit dem Klimawandel klar? Ne? Wir müssen auch in Trockengebieten weiter Nahrung produzieren für viele Menschen. Also gerade die Menschen des sogenannten globalen Südens sind ja die, die am meisten betroffen sein werden von den Auswirkungen des Klimawandels. Bei uns ist das mehr oder weniger ein Luxusproblem, wenn man es damit vergleicht. Und um sich darauf anzupassen, braucht es eben genau solche Untersuchungen. Und deswegen können wir, glaube ich, den Forschenden an der Stelle dankbar sein. Bist du meine Waschmaschine?
Mm-mm.
Krass, krasser Filter. Ja, okay, gut. Laura, bist du jetzt mit deiner Themenauswahl glücklich? Habe ich dich zufriedengestellt? Bist du traurig, dass du das Thema ausgesucht hast? Wie sieht's jetzt bei dir aus?
Nee, ich find's schön und interessant und spannend. Ich mag ja solche Sachen, wie du eben gesagt hast, dass wir eine Studie betrachten, die erstmal einen großen gesamten Überblick gibt und jetzt ganz viele Anreize gibt für Forschung auf einer kleineren Skala. Finde ich super, finde ich spannend. Und finde auch den Aspekt, habe ich selber so noch nie drüber nachgedacht. Aber klar, wir haben so viele Faktoren, wie wir jetzt den Prozess Photosynthese, aber schlussendlich auch Klimawandel, CO2-Aufnahme irgendwie steuern können oder was wir machen könnten. Und wir müssen es einfach nur ein bisschen besser verstehen und ja, Anwendungen finden.
Genau, so ist es. Haben wir auch schon gemacht in ähnlicher Weise. Du hast zum Beispiel mal eine Folge Salzwiesenpower fürs Klima gemacht, wo wir ein bisschen in einzelne Systeme reingegangen sind. Passt jetzt nicht zu Trockengebieten, sondern da ging es eher um küstennahe Ökosysteme, die man aber auch bewirtschaften kann. Oder wir haben auch eine, deine Folge war die Folge 166. Wir haben auch eine Folge 150 von Mareile zum Thema Kakaotmium, wo es um Kakaoanbau geht. Oder zum Beispiel die Folge 141 Landwirtschaft im Paradies zur Landwirtschaft auf den Galapagos-Inseln. Also das haben wir auch schon gemacht, verschiedentlich. Da seht ihr quasi, wie man auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen kann, sich so ein System beleuchten. Hier waren wir eher auf der größeren Skala unterwegs heute. Und ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, so wie die Laura. Die war am Anfang noch ein bisschen müde. Wir haben das jetzt am Sonntag aufgenommen und jetzt ist sie hellwach. Die Augen sind ganz groß.
Das stimmt. Wacher bin ich auf jeden Fall, das ist richtig.
Das ist schön. Laura, dann ist jetzt die gute Gelegenheit, um auch mal Danke zu sagen den Menschen, die uns ab und zu mal was in den Hut werfen. Und da war der Stefan wieder mit dabei. Stefan, unser erster Dauerauftraggeber, hat es wieder geschafft, den Dauerauftrag nicht zu löschen. Danke, lieber Stefan, dass du monatlich was...
Bewusst oder unbewusst?
Ja, vielleicht... Vielleicht hört er uns gar nicht mehr und ärgert sich dann.
Es läuft einfach immer noch weiter.
Ja, ich kann leider auch keine Spendenquittung ausstellen. Das würde ich natürlich sofort tun, lieber Stefan. Aber vielleicht bist du ja auch einigermaßen zufrieden mit dem, was wir abliefern. Da freuen wir uns wirklich sehr und sagen ganz, ganz herzlich Danke. Übrigens an der Stelle, falls ihr euch mal fragt, was mit dem Geld passiert, was reinkommt. Wir sind gerade vor einer Technikrevolution. Also ich nehme mit einem anderen Mikrofon auf als Laura. Das hat damit zu tun, dass ich mich halt irgendwann mal anders ausgestattet habe. Mein altes Mikrofon ist gerade bei Max, also das wird auch nicht weggeschmissen oder so, sondern das wird dann weitergegeben. Und Laura nimmt mit einem Vorläufermikrofon auf und die kriegt aber perspektivisch eben auch mal so ein Mikrofon wie ich. Ja, und das sind zwei unterschiedliche Qualitätsstufen. Laura klingt richtig super.
Ja, höre ich mich denn schlechter an als du?
Nein, du klingst richtig super.
Glaube ich auch nicht.
Nee, du klingst richtig gut für die Menschen da draußen. Für mich aber, der ein kleiner Sound-Geek ist, ist das ganz wichtig. Und so kann ich dich perspektivisch eben auch mit einem höherwertigeren Mikrofon ausstatten, wo dann die Klangqualität noch ein bisschen besser ist. Also du klingst...
Ja, sehr schön. Da freue ich mich.
Toll. Das ist super. Und vor allem auf den Inhalt kommt es ja an, der ist noch besser. Aber wir können immer noch eine Chip draufsetzen, ja. Also werft uns gern was in den Hut. Das wird dann für Laura verwendet. und für die anderen natürlich auch. Wenn ihr Feedback habt, sagt, hier hat der Christoph aber Unfug erzählt, der sollte noch mal Biologie studieren oder so, dann meldet euch doch gern an info@zollkast.de. Das lese ich, werde das aufnehmen und natürlich auch korrigieren. Bei Bedarf, so wie ich es auch in dieser Folge getan habe. Wenn ihr sagt, E-Mail ist mir zu hochschwellig, dann könnt ihr uns auch auf verschiedenen sozialen Plattformen kontaktieren. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Blue Sky ist da bei Instagram, Facebook und auch LinkedIn. Und bitte, bitte, nutzt doch jetzt mal die Gelegenheit und bewertet und rezensiert uns mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und unserer Wahl natürlich auch. Das hilft uns einfach auch, sichtbarer zu werden. Laura, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Deckel drauf, oder? Reicht jetzt.
Yep.
Ja, es war immer schön, mit dir zu reden, aber es ist Sonntag und wir haben ja vielleicht
jetzt reicht's auch für heute.
Ein bisschen Rosenkohl und Kartoffeln und Rindfleisch. Das war
Gemüseeintopf.
Gemüseeintopf. Ich werde ein Curry zubereiten, tatsächlich. Meal Prep auch für die nächsten Tage. Ja, wir kommen vom 100. ins 1000. Das war jedenfalls Zollcast Folge 185 vom 18. März 2026. Und die Laura Gemüseeintopf kochend und der Christoph Curry kochend sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.